Also stellt euch einfach vor, Melissa spricht jetzt zu euch. Genau. Okay. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen aus dem Neuen Testament. Sie gibt mir Hoffnung, sie gibt mir Zuversicht und Trost im Blick auf meine Lieben, die schon gestorben sind, und sie nimmt mir auch die Angst vor dem Tod. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist derjenige, der hier spricht, der von sich selbst sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist, dass im Glauben an ihn wahres Leben zu finden ist, Leben, das selbst den Tod überwindet. Und er sagt diesen Satz nicht in einer Predigt oder als er seine Jünger theologisch lehrt. Er sagt ihn auch nicht, um Menschen zum Glauben aufzurufen. Nein, er sagt das in einem ganz persönlichen Zweiergespräch mit einer Person, von der es heißt, dass er sie sehr geliebt hat. Eine Person, die zu seinen engsten Freunden gehörte, aber nicht zu den Jüngern, die mit Jesus umherreisten. Eine Person, die in diesem Moment sehr aufgewühlt war, voller Trauer, voller Schmerz, weil sie gerade ihren Bruder begraben musste. Jesus sagt diesen bedeutungsvollen Satz zu seiner guten Freundin Martha, deren Bruder Lazarus vor 4 Tagen an einer Krankheit verstorben ist. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 11. Nur 2 Kapitel weiter als die Heilung des Blindgeborenen, über den Daniel vor 2 Wochen gepredigt hat. Schauen wir uns mal an, wie es zu diesem Gespräch zwischen Jesus und Martha gekommen ist. Martha ist die älteste von 3 Geschwistern, die in einem Dorf namens Bethanien leben. Es ist nur 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und liegt auf der östlichen Seite des Ölbergs. Jesus war mit seinen Jüngern immer wieder dort zu Gast und übernachtete auch dort, wenn er Jerusalem besuchte. Neben den 3 Geschwistern, Martha, Maria und Lazarus, hatte er dort auch Simon, den Aussätzigen, als guten Freund, der sicherlich nicht mehr aussätzig war, sonst hätte er isoliert außerhalb des Dorfes leben müssen. Alle waren Jünger Jesu und bildeten vermutlich dann auch eine der ersten Hausgemeinden. Die Familie von Martha muss recht angesehen und auch etwas wohlhabend gewesen sein. Zumindest hatten sie ein größeres Haus, in dem Jesus mit seinen 12 Jüngern und sicher auch noch weiteren Gästen bewirtet werden konnte. Bethanien war also für Jesus ein Ort, wo er sich sehr gerne aufgehalten hat und bei engen Freunden Gastfreundschaft erleben durfte. Kürzlich musste er mit den Jüngern zügig Jerusalem verlassen, weil er sich dort mit der Heilung des Blindgeborenen, davon haben wir ja gehört, und einigen Aussagen ziemliche Feinde gemacht hatte. Sie versuchten sogar, ihn zu steinigen. Und als das nicht klappte, wollten sie ihn verhaften. Jerusalem war also zu einem lebensfeindlichen Ort geworden. Durch die Wunder, die Jesus dort tat, gewann er zunehmend Anhänger. Johannes betont mehrfach, dass viele zum Glauben kamen. Und genau das war seinen Gegnern ein Dorn im Auge, weil sie ihn als Verführer und Gotteslästerer ansahen und auch um ihren Einfluss fürchteten. Jesus ging ins Ostjordanland. Dort erreichte ihn die Nachricht, eigentlich eher der Hilferuf, von Martha und Maria. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Sie wussten, dass er schon viele Kranke geheilt hatte und hofften nun, dass Jesus schnell kommen würde. Jetzt lesen wir in Vers 4, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Woher wusste er das? Durch den Heiligen Geist, der ihm die Pläne des himmlischen Vaters zeigte. Er wartete 2 Tage ab, dann erst sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Vers 8, Rabbi, wandten sie ein. Vor kurzem haben die Juden doch noch versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Aber Jesus' Entschluss steht fest. Er weiß, dass seine Zeit auf der Erde bald zu Ende ist und solange er noch kann, will er Gutes wirken. Ganz besonders, wenn es um seine Freunde geht, auch unter Lebensgefahr. Der Heilige Geist hat ihm nämlich auch offenbart, dass Lazarus inzwischen verstorben ist und dass Jesus nun das wohl beeindruckendste und letzte große Wunder vor seinem Leidensweg ans Kreuz vollbringen soll. Jesus sagt: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Die Jünger verstehen ihn falsch und meinen, er redet von einem natürlichen Schlaf, aber er löst das Missverständnis auf. Lazarus ist gestorben, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Was meint er damit? Für die Jünger waren Krankenheilungen ja fast schon etwas Normales geworden. Sie hatten so viele Zeichen und Wunder miterlebt. Das bevorstehende Wunder der Auferweckung eines Toten sollte sie noch einmal mit der ganzen Größe und Vollmacht Jesu konfrontieren. Denn sie konnten eine Glaubensstärkung gut gebrauchen, bevor Jesus dann verhaftet wurde. Thomas sagt: Also kommt, dann lasst uns mit ihm in den Tod gehen. Typisch Thomas. Sie ahnen ja nicht, was in den nächsten Wochen alles passieren wird. Und wie falsch sie ihren Mut hier einschätzen. Darüber hat Markus letzte Woche gepredigt. Man ging damals davon aus, dass bis 3 Tage nach dem Tod eine geringe Wahrscheinlichkeit bestand, dass jemand nur scheintot war. Jesus kommt nun am 4. Tag, nachdem Lazarus gestorben ist und begraben wurde, in Bethanien an. Mitten in der 7-tägigen Trauerzeit. Wie üblich waren viele Menschen zusammengekommen, um die beiden Schwestern zu trösten und laut zu klagen und zu weinen. Auch das deutet darauf hin, dass es keine unbedeutende Familie war. Dazu kommt, dass Lazarus sogar in einem Familiengrab in einer Felsenhöhle beerdigt wurde. Das kann sich nicht jeder leisten. Sobald Martha mitbekam, dass Jesus da war, lief sie ihm entgegen. Vers 21. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Man könnte ihre Aussage hier vorwurfsvoll verstehen. Warum bist du nicht früher gekommen? Aber ich denke, dass sie hier vielmehr ihren Glauben und ihr Vertrauen in Jesus ausdrückt. Sie hat keinen Anspruch auf eine Heilung gehabt und fordert auch jetzt nichts Bestimmtes von Jesus. Dein Wille geschehe. Darin kann sie uns ein echtes Vorbild sein. Wenn unsere eigenen Hilferufe an Jesus nicht so erhört werden, wie wir es hoffen. Aber Jesus ist gekommen und er antwortet ihr. Dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Martha hat also ganz offensichtlich eine Hoffnung auf Auferstehung. Sie geht davon aus, dass Lazarus gerecht und gottesfürchtig gelebt hat und daher am Gerichtstag Gottes auferstehen wird. Und daraufhin macht Jesus nun diese erstaunliche Aussage über sich selbst, die ich am Anfang vorgelesen habe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wow, diese Reaktion von Martha ist wirklich beeindruckend. Sie hätte auch verbittert fragen können, Lazarus hat doch an dich geglaubt, warum musste er dann sterben? Aber sie sagt ganz entschieden, ja, Herr. Und dann ergänzt sie dieses Jahr noch um ein richtiges Glaubensbekenntnis. Sie bestätigt also nicht nur die Aussage von Jesus, sondern drückt hier auch aus, wer Jesus für sie ist. Die griechische Verbform, die hier steht, könnte man auch übersetzen mit: Ich bin zu der wohlüberlegten Überzeugung gelangt, dass du der Messias bist. Das war also kein spontanes Bekenntnis, sondern Martha hat über all das, was sie über Jesus wusste, was sie von ihm gehört und was sie mit ihm erlebt hatte, viel nachgedacht und es mit den Verheißungen über den Messias abgeglichen und ist so zu dieser festen Überzeugung gelangt. Das ist das umfassendste Glaubensbekenntnis des ganzen Johannesevangeliums. Und es stammt von einer Frau, die nicht mal zum engsten Jüngerkreis gehört hat. Und die leider durch die andere Geschichte, die wir von Martha und Maria überliefert haben, manchmal den Ruf hat, im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester, das Wesentliche nicht verstanden zu haben. Ich finde, dieses Bekenntnis beweist das Gegenteil. Nun möchte sie auch ihrer Schwester ein so tröstliches Gespräch mit Jesus ermöglichen. Maria ist mit vielen Trauergästen im Haus. Martha ruft sie unauffällig, vielleicht mit einem Handzeichen oder einer kurzen Botschaft. Auch Maria springt sofort auf, als sie erfährt, dass Jesus gekommen ist, und läuft zu ihm. Allerdings klappt das mit dem Unauffälligen nicht so gut. Die Trauergäste denken, dass sie nochmal zum Grab geht, um dort zu trauern. Und in dieser Kultur wollte man den Trauernden nicht alleine lassen, also gehen alle mit. Jesus hat am Dorfeingang gewartet. Als Maria ihn nun sieht, wirft sie sich ihm zu Füßen und ruft genau dasselbe wie ihre Schwester. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben, und weint bitterlich. Und die Leute, die mit ihr gekommen sind, weinen und klagen. So unterschiedlich die beiden Schwestern von ihrer Persönlichkeit her sind, so unterschiedlich reagiert auch Jesus in der Begegnung mit ihnen. Mit Maria hat er ein tröstendes, ermutigendes Gespräch geführt, das ihren Glauben gestärkt hat. Und er hat ihr angekündigt, was er nun gleich tun wird, auch wenn sie es noch nicht verstanden hat. Jesus wird Martha, die so eine richtige, typische große Schwester ist. Jesus wird Martha, die so eine richtig typische große Schwester ist, umsichtig, wohlüberlegt, schaffig, wie man im Schwäbischen sagt, mit einem dienenden und liebevollen Herzen, das immer das Wohl der anderen im Blick hat. Martha ist eben so eine typische große Schwester. Vielleicht findest du dich darin wieder. Ich bin selber eine älteste Tochter, schreibt Melli, und kann mich damit gut identifizieren. Jesus wird Martha gleich in großes Erstaunen versetzen und etwas für sie tun, was ihren Verstand völlig übersteigen wird und ihren Glauben bestätigt. Denn ja, er ist der Sohn Gottes, der Vollmacht hat. Maria dagegen wirft sich ihm zu Füßen, völlig aufgelöst und von ihren Gefühlen, von ihrem Schmerz überwältigt. Hier ist kein Gespräch angebracht. Jesus sieht diese Verzweiflung, die Tränen, und wird nun selber richtig emotional. Im Text steht, dass er bis ins Innerste erschüttert wird. Er fühlt mit, er leidet mit. Wir lesen in Vers 35, Jesus weinte. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Bibelstelle so liebe. Manchmal geht es mir eher wie Martha und ich brauche in der Begegnung mit Jesus im Gebet ein ermutigendes Gespräch, eine Verheißung, eine Zusicherung, dass er etwas tun wird. Und manchmal sind meine Gefühle so stark wie bei Maria, dass ich gar keine Worte formulieren kann, außer ach Jesus. Und ich weiß, dass er versteht, dass mein Innerstes offen vor ihm liegt. Und einfach nur mitweint und mitleidet. Das ist unser Jesus. Das ist unser Gott, der genau weiß, was wir in der Begegnung mit ihm brauchen. Und der ebenso starke Gefühle hat. Eben weil diese Gefühle Teil der Ebenbildlichkeit sind und uns als Geschöpf mit ihm als Schöpfer verbinden. Jesus hat in dieser Geschichte sehr starke Gefühle, nämlich auch Zorn und Schmerz, wie wir in Vers 33 und sogar nochmal in Vers 38 lesen, als sie sich auf den Weg zum Grab machen. Warum wird Jesus hier zornig? Ich denke, dass die weinende Maria, die vielen klagenden Trauergäste und die tapfere Martha ihm geballt die ganze Ohnmacht der Menschen angesichts des Todes vor Augen führen. Der Tod als Folge des Sündenfalls, dem die Menschen ausgeliefert sind, der so viel Leid verursacht, und der so endgültig scheint. Jesus weint und wird zornig, weil ihm der Tod so eine Macht über seine geliebten Menschen hat. Es ist ein heiliger Zorn angesichts seines Feindes. Jesus ist das Leben und der Tod ist sein Feind. Aber nun wird er diesem Feind eine Beute wieder entreißen, nämlich seinen Freund Lazarus. Am Grab angekommen, befiehlt er mit königlicher Ruhe und Autorität, wälzt den Stein weg. Martha, die offensichtlich nicht ahnt, was Jesus vorhat, wirft in ihrer nüchternen Art ein, dass der Verwesungsprozess schon so weit ist, dass die Leiche stinken wird. Aber Jesus lässt sich nicht beirren und antwortet ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und damit meint er nicht geistlich sehen, sondern hier und jetzt mit eigenen Augen. Einige Männer schieben den Stein zur Seite. Lazarus hätte das von innen alleine nicht gekonnt. Und Jesus betet laut. Ich lese ab Vers 41. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Hier endet der biblische Bericht. Wir können uns nur ausmalen, wie überwältigend das Erstaunen von Martha, Maria und all den anderen gewesen sein muss. Wie sie Jesus gedankt haben, wie sie Lazarus in die Arme geschlossen haben, wie aus den Tränen plötzlich Freudentränen wurde. Es muss für diese Familie und auch für Jesus und die Jünger einer der schönsten Momente ihres Lebens gewesen sein. Dieses vermutlich letzte große Wunder durfte Jesus für seine engen Freunde tun. Ich bin mir sicher, dass es an diesem Tag eine große Feier im Haus der Geschwister gab. Natürlich würde mich auch interessieren, wie Lazarus all das erlebt hat. Er war mit diesem zweiten geschenkten Leben nun ein leibhaftiger Beweis für Jesu Vollmacht und Autorität. Und das beschreiben uns dann auch die folgenden Verse im folgenden Abschnitt. Vers 45. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Wieder führt ein Wunder Jesu dazu, dass die Leute sich spalten. Die einen glauben an ihn und folgen ihm nach, die anderen verhärten ihr Herz immer weiter und lehnen ihn ab. In Jerusalem wird der Hohe Rat einberufen. Das waren ca. 70 Mitglieder und die höchste jüdische Instanz. Ich fasse jetzt kurz zusammen. Aus Angst, ihre Macht zu verlieren, auch gegenüber den Römern, beschließen sie nun endgültig, Jesus zu töten. Er wird steckbrieflich gesucht. Und weil so viele Menschen nach Bethanien gehen, um Lazarus zu sehen und daraufhin Jesus nachfolgen, beschließen sie auch, Lazarus zu töten. Was können religiöser Eifer und Machtbesessenheit aus Menschen machen? Diese führenden Männer Israels waren nicht nur geistlich blind für den Messias geworden, sondern nun auch blind vor Hass. Selbst Lazarus wollen sie töten, den, der gerade erst sein Leben neu geschenkt bekommen hat. Das ist, wie wenn sie dem Blinden, den Jesus geheilt hat, die Augen ausstechen. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Mich erschüttert das wirklich. Jesus wusste, dass dieses Wunder an Lazarus unweigerlich zu seinem Leidensweg ans Kreuz führen würde. Die Zeit des Predigens und des Heilens ist nun vorbei. Das Passafest rückt näher. Jesus zieht sich noch einmal an den Rand der Wüste zurück. In Kapitel 12 lesen wir, dass er dann 6 Tage vor dem Passafest wieder nach Bethanien kam. Es gab ihm zu Ehren ein großes Festessen im Haus von Simon. Lazarus war dabei, Martha übernahm die Bewirtung und Maria goss teures Salböl über Kopf und Füße Jesu, was Jesus als prophetische Salbung für seine bevorstehende Beerdigung deutet. Die Leute, die die Auferweckung von Lazarus miterlebt hatten, erzählten überall davon. Und daher liefen die Jerusalemer Jesus mit Palmzweigen entgegen, als er sich auf den Weg dorthin machte. Ich finde es spannend, wie hier alles zusammenhängt. Und dieses Wunder an Lazarus dazu führte, dass Jesus aus Liebe zu seinen Freunden und zu uns Menschen insgesamt nun den Weg ans Kreuz antrat. Durch seinen eigenen Tod am Kreuz hat er die Macht des Feindes endgültig gebrochen. Damit hat er für uns alle den Sieg über den Tod errungen. Die Auferweckung von Lazarus war ein Zwischensieg, ein prophetisches Zeichen. Er bekam das Leben zurückgeschenkt, ist dann aber irgendwann auch wieder gestorben. Jesus dagegen ist der Erste, der endgültig von den Toten auferstanden ist, der einen unvergänglichen Auferstehungsleib erhalten hat und ewig lebt. Folgendes ist mir nun zum Ende der Predigt wichtig. Vielleicht kannst du dich mit Martha oder Maria identifizieren. Ich wünsche dir, dass du solche Begegnungen mit Jesus hast, wie die beiden es erlebt haben. Jesus, der ins Gespräch mit dir geht, Jesus, der mit dir weint. Aber in Lazarus können wir uns alle wiederfinden. Denn so wie Jesus vor seinem Grab stand und mit lauter Stimme gerufen hat, Lazarus, komm heraus, so wird er einmal vor jedem unserer Gräber stehen und uns herausrufen. Egal, ob dein Grab hier in Leonberg sein wird oder sonst wo auf der Welt, er kennt dich mit deinem Namen. Denn wenn du an Jesus glaubst, steht dieser Name im Buch des Lebens. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und auferstehen wird und wir auferstehen werden. Einige Kapitel vorher in Johannes 5, Vers 28 bis 29 spricht Jesus davon und es sind die gleichen Begriffe wie bei Lazarus. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Das ist unsere Hoffnung als Christen. Und so möchte ich noch einmal die Frage, die Jesus an Martha gerichtet hat, an dich ganz persönlich stellen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich möchte dir nun 1 bis 2 Minuten Zeit geben, um Jesus deine ganz persönliche Antwort auf diese Frage zu geben. Vielleicht hast du bisher nicht geglaubt. Und heute ist für dich der Zeitpunkt gekommen, dass du zum ersten Mal bewusst Ja sagen möchtest. Ganz egal, was dich gerade beschäftigt, du bist herzlich eingeladen, im Anschluss an den Gottesdienst noch einmal im hinteren Teil auf Sieglinde und Marius zuzugehen, wenn du mit jemandem gemeinsam beten möchtest. Wir singen gleich noch ein Lied zusammen, das diese Hoffnung, dass mit Jesus alles neu wird, in Worte fasst. Er wirkt heute schon und er wird einmal alles neu machen. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Und wenn wir mal länger auf dein Eingreifen warten müssen. Voller Liebe bist du den Weg ans Kreuz gegangen. Du bist für jeden von uns in den Tod gegangen, damit wir das wahre und ewige Leben bekommen können. Leben, das von dir teuer erkauft wurde und das wir dankbar annehmen. Danke, dass wir eine feste Hoffnung haben dürfen, dass du wiederkommen wirst, genau zur richtigen Zeit. Dann wirst du alles neu machen, alles in Ordnung bringen und jeden, der an dich glaubt, wie Lazarus mit lauter Stimme aus dem Grab rufen. Jesus, danke für diese unfassbar schöne und tröstliche Perspektive der Auferstehung, die alles hier in ein anderes Licht rückt. Herr, wir warten voller Sehnsucht auf diesen Tag. an dem wir dich endlich von Angesicht zu Angesicht sehen werden und du uns liebevoll in deine Arme schließt. Amen.